Hier ist Road to Berlin, von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk mit dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler. Ihre Tourguides sind Max Aigner und Ralf Bienko.
In Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Jetzt heißt es wieder Road to Berlin. Er hat immer noch den Koffer in Berlin. Hallo Sebastian, wie geht's dir?
Ralf, hallo, ich grüße dich. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen können. Mir geht's super. Dankeschön.
Du hattest jetzt gerade eben deine erste telefonische Bürgersprechstunde. Wie war die Resonanz und was nimmst du dir für deine zukünftige politische Arbeit daraus mit?
Die Resonanz war, weil dadurch, dass nur ein kleines Zeitfenster war, hatte ich nicht so viele Gesprächspartner. Und wir haben das jetzt im Moment so organisiert, dass die Leute sich melden, die ganz gerne telefonieren wollen. Und dann rufe ich die an nacheinander. Das ist einfach so eine organisatorische Frage. Und insbesondere nehme ich einen Bürger mit, mit dem ich ein sehr angenehmes Gespräch hatte, der sich sehr, sehr interessiert hat für Fragen der Polizei in Nordrhein-Westfalen, für Fragen, die danach, wie der Bund eigentlich bei Polizeiangelegenheiten des Landes unterstützen kann. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Details besprochen und am Ende interessierte er sich unter anderem auch für die Entwicklung des Benzinpreises und die Frage, ob da die Unternehmen sich doch abgesprochen haben könnten untereinander und ein Teil der Preissteigerung darauf zurückzuführen sein könnte. Also ein sehr spannendes Gespräch auch für mich. Sehr angenehm.
Am 16.03. sprach Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau die legendären Worte.
Sebastian Fiedler zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag für die SPD-Fraktion.
Du standst zum ersten Mal vor dem Plenum. Wie war das Gefühl?
Es war zunächst einmal super und weil ich, das glaube ich geht jedem so, weil ich natürlich jetzt auf diesen Tag so hingefiebert hatte, bis man so diese erste Rede hält, das ist auch insoweit eine besondere Rede, weil sie ja nochmal extra angesagt wird, also man wird nicht nur angekündigt als Rednerin oder Redner, sondern es wird auch von der Präsidentin dann nochmal zusätzlich gesagt, mit seiner ersten Rede, sodass auch jeder weiß und dann wird das sehr wohlwollend auch häufig in der Regel von den Oppositionsparteien gutiert, indem die dann auch klatschen. Das ist ja sonst irgendwie nicht so üblich, sondern es klatschen meist die eigenen Leute dann. Zunächst einmal, wenn man nach vorne geht, bevor man angefangen hat. Und also insoweit war das gemischt. Also ich habe mich sehr auf diese Rede gefreut. Der Inhalt allerdings, der hätte mir auch gestohlen bleiben können, weil es sich ja um einen, wie ich fand, etwas depperten Antrag der AfD handelte. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt und ich habe das aber für mich nicht abschließend beantwortet, ob ich das jetzt eigentlich so richtig gut oder schlecht fand, dass ich ausgerechnet meine erste Rede zu dem Antrag der AfD halten musste oder durfte. Aber es war eindrucksvoll und ich glaube, wahrscheinlich geht es den meisten hinterher so, dass sie die erste Rede doch noch irgendwie in Erinnerung behalten, vermutlich.
Also ich habe hinterher so den Eindruck gehabt, das war das letzte Mal, dass die AfD die applaudiert hat.
Ja, das kann gut sein.
Aber du hast die Rede, die können unsere Zuhörer ja nochmal hören. Wir haben die ja hier auf unserem Podcast veröffentlicht. Die Rede selbst war so souverän, du hast ohne Konzept geredet. War das von vornherein für dich klar? Ich gehe jetzt nach vorne und knall der AfD die Fakten so um die Ohren oder hat sich das anders entwickelt?
Nee, das war eine selbstgewählte Herausforderung. Ich hatte mir das tatsächlich vorgenommen, weil es ja eigentlich auch so gedacht ist. Ne? Also im Bundestag soll man eigentlich die Argumente mit der freien Rede austauschen. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, finde ich. Das fand ich schon immer auch als Zuschauer von Plenarsitzungen und habe immer gedacht, so ganz abgelesene Reden sind nicht so mein Ding. Sie sind das sowieso auch in der Vergangenheit noch nie so gewesen, bis auf wenige Ausnahmen, wenn es um Jubilarehrungen geht oder so, dann muss man ja die ganzen Fakten sich nochmal aufschreiben. Aber hier hatte ich mir das tatsächlich vorher vorgenommen und das fußte allerdings durchaus auf einer Vorbereitung. Also ich glaube schon, dass gute, freie Reden auch häufig intensiv vorbereitet werden müssen. Also ich hatte mir natürlich schon sehr intensiv den Antrag der AfD durchgelesen, hatte im Vorwege nochmal Recherchen angestellt, hatte überlegt, welche Themen dazu passen, welche Schwerpunkte ich setze, nicht unwesentlich übrigens, welche Schwerpunkte möglicherweise meine Vorredner setzen. Ich war ja nicht der erste Redner, also hätte es ja gut sein können und das wäre fast passiert, dass ich mir Sachen rausgesucht hätte, die die vorherigen schon angesprochen hatten. Ich bin zum Beispiel auf bestimmte Zitate von einigen AfD-Protagonisten gestoßen, die meine Vorredner dann schon aufgegriffen hatten und ich Gott sei Dank mich nicht dazu entschlossen hatte, die dann noch zu nutzen. Das hat bei manchen Kolleginnen und Kollegen, du hast mich sehr gefreut, hat ein bisschen Schulterklopfen hervorgebracht, weil es manchen aufgefallen war, dass ich also ohne Zettel und geschriebene Worte mit nach vorne gegangen war. Das war ich auch im Nachhinein, habe ich mich auch gefreut, dass es geklappt hat.
Also ich hatte auch den Eindruck, das war eine Geschichte, als wenn du dein Leben lang nichts anderes getan hättest, als Reden vom Bundestag zu halten. Das war so souverän und du hast das mit einer solchen Eloquenz rübergebracht, da ich immer wieder gesagt habe, boah, das ist jetzt aber toll. Und auch so, als du dich dann direkt in Richtung rechts orientiert hast, auch von der Blickrichtung, ja, da habe ich gedacht, boah, das ist total souverän gewesen. Also ich denke, wir können uns auf weitere Reden freuen, die dann hoffentlich auch in einem etwas größeren Plenum zu einem etwas interessanteren Thema stattfinden.
Ja, danke schön. Ja, das hoffe ich auch. Ja.
Du hast jetzt mittlerweile dein Büro schon bezogen und eingerichtet. Was ist das Sebastian Fiedler-Spezifische an deiner neuen Wirkungsstätte?
Das weiß ich gar nicht, weil wir sind noch nicht komplett fertig mit der Einrichtung. Also zunächst einmal ist das Gebäude spezifisch, das kann man vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, weil es kein althergebrachtes, altehrwürdiges Gebäude ist, wie viele der anderen, wie dieses Paul-Löbe-Haus zum Beispiel, was gegenüber des Kanzleramtes ist. Oder es gibt noch das Marie-Elisabeth-Hüders-Haus, die sind alle unterirdisch miteinander verbunden. Und weil aber klar war, dass der Bundestag jetzt in der Vergangenheit schon immer größer geworden ist und es neue Büros braucht, auch deswegen, weil anderer Bau noch nicht komplett fertig ist, ist es da tatsächlich gelungen, in relativ kurzer Zeit, ich glaube noch nicht mal 2 Jahre, wenn ich das recht verfolgt habe, einen neuen Bau hochzuziehen, der Modulbau genannt wird. Und da hat mir eine Mitarbeiterin von mir, die Annette, hat mir berichtet, dass sie aus ihrem alten Büro das teilweise beobachten konnte, dass das also wie so Lego-Bausteine übereinander errichtet worden ist, weil dann ein Kran immer wieder die einzelnen Module, deswegen heißt er so, übereinander gesetzt hat. Das waren quasi die einzelnen Büros. Die sind da wie so kleine Kästchen immer draufgesetzt worden, sodass also dieses Gebäude jetzt teilweise aus Sichtbeton und aus Holz besteht. Das heißt, meine ganzen Wände im Büro, wie bei allen anderen, sind aus Holz. Und deswegen darf man auch nicht eigenständig einen Nagel reinhauen, sondern muss das absprechen mit dem Hausservice. Die machen das dann und dann hängen da Sachen auf, wenn man das dann da haben will. Aber das ist sehr gut und ich versuche da nicht zu viel Schnickschnack in den Raum unterzubringen, in dem auch dann Besprechungen stattfinden und auch externe eingeladen werden. Und wir versuchen es dann auch für Gäste, die mich dann da besuchen, angenehm zu machen. Und haben versucht, da eine gute Kaffeemaschine hinzustellen, Wasser und Säfte zu organisieren, wie man das halt so macht. Und jetzt kommt noch demnächst so ein bisschen Deko dazu. Werden noch mal Bilder aufgehängt und sowas. Das fehlt eben noch. Aber ansonsten sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich so gesprochen habe, nicht nur aus dem eigenen Team, sondern auch aus anderen, eigentlich sehr glücklich, dass sie jetzt da in diesem Gebäudeteil untergekommen sind.
Lebst du in Berlin immer noch im Hotel oder hast du mittlerweile eine feste Unterkunft?
Nee, ich lebe tatsächlich noch immer in diesem Apartment-Hotel und zunehmend gerne tatsächlich. Also das ist wirklich richtig gut. Es hat natürlich Nachteile und Vorteile. Ich genieße aber die Vorteile. Und die Vorteile sind, ich muss mich bisher noch nicht um das Einrichten einer neuen Wohnung kümmern. Ich muss mich nicht um die Reinhaltung des Raumes da kümmern. Und ich habe den Vorteil, dass es im Erdgeschoss dieses Hotels unten so einen ganz kleinen Fitnessraum und ein ganz kleines Schwimmbad auch noch gibt, was man dann nutzen kann. Und ich mir jetzt ein paar Mal vorgenommen und auch es geschafft habe, das ist das Wichtige, früh morgens tatsächlich mal eine Runde im Becken oder Fitnessraum ein bisschen Bewegung zu machen auf der Rudermaschine oder so. Das bedeutet dann allerdings auch, dass man dann schon um 5:30 da tätig sein muss, damit das dann den ganzen Tag über auch irgendwie noch funktioniert. Weil ansonsten sitzt man viel zu viel rum oder geht allenfalls eben die Wege zwischen den entsprechenden Räumen. Aber so ein bisschen Sport muss man dann schon versuchen, da unterzubringen. Und das geht da super gut. Ne?
Wir haben in einem der letzten Podcasts über die Lobbyarbeit in Berlin gesprochen. Und da hast du unter anderem darüber geredet, dass auch die Tabakindustrie sich schon bei dir gemeldet hat. Jetzt, wo du in Berlin angekommen bist, haben sich da die Lobbyisten im Umgang mit dir neu positioniert?
Ist mir nicht aufgefallen. Es ist auch nicht so viel, wie es zu der Anfangszeit war. Ich glaube, am Anfang haben die wie aus der Schrotflinte, glaube ich, erstmal sich teilweise an alle Abgeordneten oder an die Abgeordneten eines bestimmten Ausschusses gewandt. Das ist ein bisschen weniger geworden, Gott sei Dank. Bei mir kommen im Moment immer mal wieder vereinzelte Lobbyisten, schlagen so auf aus der Cannabis produzierenden Ecke, eine Einladung gekriegt, mir so eine Plantage anzugucken und so. Ja, also sowas kam jetzt mal an. Ansonsten hält es sich tatsächlich wirklich in Grenzen, das Thema. Das ist mir jetzt aus einer anderen Richtung begegnet, weil ich mich freue, in meiner ganz alten Wirkungsstätte zumindest mal virtuell tätig werden zu können, weil ich am Montag Teilnehme an der Antikorruptionstagung des Landeskriminalamtes in Düsseldorf sein darf. Und da freue ich mich. Und da geht es unter anderem um Lobbyismus aus der Finanzwelt und der Finanzindustrie.
Darauf gehen wir gleich noch ein. Aber es gibt derzeit 3.982 aktive Interessenvertreter in Berlin. Glaubst du, dass das neu eingeführte Lobbyregister euch als Abgeordneten den Umgang mit diesen Lobbyvertretern erleichtert?
Das weiß ich gar nicht, ob uns das erleichtert. Und ich würde jetzt mal so ganz forsch sagen, das ist auch gar nicht so wichtig. Also wichtig ist eigentlich nicht, ob das mir das Leben einfach oder schwer macht, sondern da setzen erstmal die Abgeordneten für sich selber ja eigene Maßstäbe. Und ich habe da ja schon so ungefähr erkennen lassen, wo meine da so sind, weil ich eben im überwiegenden Teil solche Sachen dann schlicht gar nicht annehme. Ich habe schon ein Buch wieder zurückgeschickt, was ich von irgendwo gekriegt habe und ein anderes versteigert. Also das ist gar nicht so das Thema, sondern wichtig ist tatsächlich die Frage der Transparenz. Also das heißt, wer da als Lobbyist tätig wird, der soll sich eben in so einem Register transparent machen. Da soll also klar sein, wie viel Kohle steckt eigentlich dahinter, wie viel investiert da so eine Lobbyorganisation in ihre Aktivitäten, damit die Bürgerinnen und Bürger zumindest mal wissen, wer da alles wie aktiv ist und wie starken Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen will. So, das ist aber im Prinzip, zumindest nach meiner Vorstellung, noch lange nicht fertig, dieses Thema. Und es wird ja auch noch weiter daran gearbeitet, weil also zwei Dinge eine wesentliche Rolle spielen. Der eine Teil ist, da sind viele durchs Rost gefallen. Ich habe diese Argumentation nicht so richtig verstanden, weil zum Beispiel Kirchen und Gewerkschaften, die müssen da nicht mitmachen. Das habe ich nie richtig verstanden. Ich habe mich auch als Gewerkschaftsvertreter in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass die auch weiterhin mitmachen. Die Argumente haben mich nicht so überzeugt davon, warum die da jetzt irgendwie nicht aktiv werden sollen. Also zumal, wenn ich jetzt an die Kirchen denke, sind die größten Arbeitgeber hier in Deutschland unter anderem. Es geht ja nicht nur um Glaubensfragen an der Stelle. Da gäbe es, glaube ich, auch viel zu besprechen. So, und das ist also ein Grund, warum ich glaube, über diese Lücken wäre ich jederzeit bereit, nochmal intensiv ins Gespräch einzusteigen. Und der zweite Teil ist der, dass wir noch nicht in ausreichendem Maße haben, sind die sogenannten Fußabdrücke, die so Gesetzeseinflüsse hinterlassen. Und damit ist gemeint, dass gar nicht mal bei den Abgeordneten, sondern bei der Regierung, wenn die Lobbyisten da bei der Regierung tätig werden, dass das hinterher erkennbar sein soll im Rahmen eines Gesetzes. Also das heißt, wenn die jetzt irgendwie beim Abteilungsleiter im Ministerium auflaufen und da ihre Vorstellungen preisgeben, dann ist das aus Sicht eines Wählers und einer Wählerin ja interessant zu wissen, wer da alles so aktiv gewesen ist. Und ich mache mal nur ein Beispiel, das ich noch sehr intensiv in Erinnerung habe, weil ich noch als Vertreter des Bund Deutscher Kriminalbeamter das mitbekommen habe, als das Waffengesetz geändert worden war beim letzten Mal. Da habe ich einigermaßen gut eine Idee davon gekriegt, wie gut und intensiv die, ich sag mal, allgemein Waffenschützenlobby so organisiert ist. Ganz heftig. Das ist in einer Ausschussanhörung dann offenkundig geworden, nochmal zunächst geheime Termine bei Horst Seehofer bekommen. Die anderen Abgeordneten der anderen Parteien wussten da aber irgendwie gar nichts von und dann war das mal beim Ausschuss Thema. Dann haben sie zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich durch einen sogenannten Briefgenerator, also alle möglichen Leute aufgefordert, so standardisierte Briefe rauszujagen, damit wohl überall die E-Mail-Postfächer überquillen, haben sie also dagegen gewettert und das hat dann dazu geführt, dass Seehofer dann eine gesetzliche Änderung oder ich hätte gesagt jetzt Verbesserung, da ging unter anderem um die Frage, wer jetzt Waffen haben soll und wie es zum Beispiel auffällt, wenn jemand psychisch erkrankt ist, der schon einen Waffenschein hat. Wir erinnern uns an Hanau zum Beispiel, das war so ein Fall, ne? Wie man das verhindern kann, dass so einer noch Waffen hat. Das haben die verhindert hinterher durch diese krassen Aktivitäten. Ne? Und sowas muss man mindestens transparent machen, dass die übrigen Bürgerinnen und Bürger wissen, was da so läuft.
Du hast einen großartigen Auftritt bei Markus Lanz gehabt. Unter anderem hast du für einen recht auffälligen modischen Aspekt gesorgt. Wie kam die Idee mit den roten Socken?
Das war total spontan, da habe ich gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich fand es irgendwie lustig und habe gedacht, man kann jetzt mal hier so einen lustigen Akzent setzen. Das eigentlich Lustige hat aber sozusagen vor der Sendung statt, kurz davor stattgefunden und dann im Abspann. Im Abspann siehst du, wenn du die letzten Sekunden der Sendung dir nochmal in der Mediathek anguckst, dann siehst du, dass er am Ende nochmal sagt, indem er mich verabschiedet und sagt, Sebastian Fiedler von der SPD und sagt dann, daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Und daraufhin habe ich dann spontan gesagt, aber ich habe mir doch extra die roten Socken angezogen, damit sie es merken. Woraufhin er dann sehr schlagfertig sagte, das war ein sachdienlicher Hinweis, wie man in ihrer Zunft sozusagen pflegt. Dahinter steckte aber, dass er sich, bevor die Sendung anfing, den Spaß machte und sagte quasi in seinen Kopfhörer hier hinein, in die Regie, also Regie, ich muss mal eben gucken hier, der Fiedler hat hier rote Socken an, dass die bloß nicht ins Bild kommen. Das hatte er, also das war natürlich so ein Gag, den er vorher gemacht hatte und ja. Der war jetzt dann doppelt lustig für die, die das mitgekriegt haben, dann am Ende der Sendung.
Ja, das war natürlich klasse, weil die blieben natürlich permanent im Bild. Die hatten ja immer in der Totalen gehabt und nur ganz selten in der Halbtotalen. Und wenn die sich in der Totalen hatten, fiel das natürlich auch immer sofort auf. Du hast mit dem Politikwissenschaftler Kluge das System Putin total toll erklärt. Na, man merkte dir an, dass du dich dabei wohlfühltest bei dieser ganzen Geschichte, auch mit der Ehefrau von dem Bürgermeister Klitschko. Täuscht das, dass du dich in der Sendung wirklich wohlgefühlt hast?
Ich habe mich eigentlich immer bei Markus Lanz ziemlich wohl gefühlt. Und das mag jetzt überraschen, weil er häufig dafür irgendwie bekannt ist und vielfach auch kritisiert wird, dass er Leute unterbricht und so weiter. Aber ich war jetzt schon vielfach da. Mir ist es bisher nicht passiert. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist der, was ich eigentlich ganz gut finde in diesem Sendeformat, im Unterschied zu anderen Talkshows, die ich auch gut finde, aber die eben anders sind, ist die Tatsache, dass er in aller Regel eine ganze Weile immer bei einem Gast bleibt und sich mit dem erstmal unterhält. Das heißt, bei Markus Lanz ist es ja nicht so ein Format, wo sich die Gäste die ganze Sendung über untereinander auch sehr stark in die Diskussion bringen, sondern es ist ein großes Interesse an dem jeweiligen Sachthema. Wenn es dann Themen gibt, wo man anderer Meinung sein kann oder die politisch kontrovers sind, dann wird es auch hitziger. Aber trotzdem finde ich so diese Grundstruktur bisher immer sehr angenehm, weil man im Unterschied zu anderen Sendungen, wenn du jetzt mal die Zeit stoppen würdest, wie viel Zeit der einzelne Gast dann wirklich hat, um Dinge zu erläutern und zu erklären, ist das herausragend viel. Wenn du dir einfach vorstellst, mit Maybrit Illner geht, glaube ich, eine Stunde die Sendung und dann sitzen da 5 Gäste, dann kannst du dir ja schnell ausrechnen, Moderation abziehen, Einspieler abziehen und so, wie viel wenige Minuten Redezeit eigentlich jeder hinterher nur hat. Und das häufig noch in Diskussion. Da hast du also nicht so viel Zeit, um mal etwas ruhiger einen Moment lang zu erklären, was es mit diesen ganzen Steueroasen auf sich hat und wie das so funktioniert und warum man was so und so machen muss. Da hat man da in diesen Sendungen, finde ich, mehr Ruhe. Und das empfinde ich als ganz angenehm. Und hinzu kommt auch noch, dass ich in einem persönlichen Verhältnis Markus Lanz schätze. Und das führt vielleicht dann dazu, dass ich das Format wirklich mag.
Am Abend deines Auftritts bei Markus Lanz jährte sich die Premiere von Coppolas Der Pate zum 50. Mal. Während ihr die Moskauer Beweggründe erläutert habt, drängte sich für mich ein Vergleich auf. Was denkst du, wem steht Putin beim Ukraine-Krieg näher? Adolf Hitler, als er am 1.9.39 den Krieg erklärte, oder Don Vito Corleone, der als Mafiosi und als Kopf des eigenen Clans das eigene Land und auch die Ukraine ausplündert?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin jetzt gerade, während du sie gestellt hast, so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Aber ich würde sagen, man könnte so ganz grob sagen, es ist eine wie auch immer gewichtete Mischung. Jedenfalls würde ich auch bei dem Thema, was jetzt bei der Sendung bei Markus Lanz war, erstmal tatsächlich diesen kriminellen Aspekt stark gewichten. Weil ich glaube, dass der wesentlich ist. Also der ist deswegen wesentlich, weil man vielleicht nochmal daran erinnern muss, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion es ja irgendwie einen Grund gegeben hat, warum dann bestimmte Leute sich die Taschen so heftig vollgemacht haben, dass wir da jetzt von sogenannten Oligarchen sprechen bei denen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die sind völlig irre. Es gibt, wenn man sich mal etwas tiefer einliest, findet man wissenschaftliche Untersuchungen, die nahelegen, dass die reichsten Russen 1,2 Billionen US-Dollar im Ausland gebunkert haben. Es gibt irgendwie Schätzungen, dass 1% der reichsten Russen so viel hat wie 50% aller übrigen. Es gibt solche Vergleiche, die deutlich machen, da ist eben was passiert, was vereinfacht gesprochen so aussah, dass eben staatliche Betriebe aus der Sowjetunion an Leute gegangen sind, die da die Herrschaft über diese Unternehmungen und über die Wertschöpfung, über die Produktion, über Rohstoffe bekommen haben. Und dieses System Putin hat die Hand darüber gehalten, sonst wäre es ja gar nicht gegangen. Ja, also wenn eine Regierung sagen würde, wir bekämpfen hier Korruption, auf Teufel komm raus, dann wäre sowas ja gar nicht, hätte gar nicht passieren können. Und das ist über einen dauerhaften Zeitpunkt passiert, wahrscheinlich wohl deswegen, weil zwar nicht der Name Putin auf den Bankkonten der Oligarchen gestanden hat und man jetzt nicht wird nachweisen können, dass er da direkt irgendwo in irgendeinem Grundbuch oder auf Grand Cayman in den Unterlagen steht wahrscheinlich, aber die Macht so ausgestaltet worden ist, dass er jederzeit, wenn er will, darauf zugreifen kann. Dass er jederzeit irgendeinem Oligarchen sagen kann, pass mal auf, gib mir mal die Yacht jetzt hier für eine Woche, dann gehe ich da mal drauf oder ich brauche Unternehmenswerte daher. Und also er kann das alles für sich nutzen. Es ist im Ergebnis aber, weil ich gerade sagte, das sind ja Staatsbetriebe gewesen, im Prinzip Geld, Wertschöpfung, die dem russischen Volk eigentlich zusteht. So, und das erwähne ich deswegen, weil das so, man sagt so unter so einem Brennglas oder man kann sagen, idealtypisch könnte man fast sagen, das ist kein Einzelfall, sondern wenn man sich jetzt Diktatoren auf dem afrikanischen Kontinent, also im arabischen Raum, Südamerika, also je nachdem, wo man so hinguckt, wenn man so Herrscher sich anguckt, Regierungschefs, Diktatoren, da wirst du immer feststellen, dass es eben so ein ganz krasses Auseinanderdriften geht zwischen ganz armen Bevölkerungsteilen und ganz, ganz wenigen, die schweinereich sind. Unfassbar, unvorstellbar. Und das ist immer durch ganz strukturelle Korruption zustande gekommen. So, und jetzt kommt das Verbindende, jetzt habe ich da so ein bisschen darauf hingeführt, warum ich sagen will, er ist im Prinzip erstmal nur ein großer Krimineller. In Russland gibt es so dieses Spezifikum, was sozusagen der Pate bei der Mafia in Italien ist, ist in Russland der Dieb im Gesetz, so heißt das. Das ist etwas Besonderes, weil in den Knästen in Russland die Diebe eine besondere Stellung hatten und ein besonderes eigenes Recht da so ausgebreitet haben. Das ist so ein Begriff bei den Russen und bei der russischen Mafia und so. Und daran erinnert das alles irgendwie sehr, sehr stark. Und es gibt einen Punkt, der verbindet all diese Themen miteinander. Und das sind diese Steueroasen und diese Art und Weise, wie erstens Steuerhinterzieher, zweitens Schwerkriminelle und drittens Diktatoren, wie die ihr Geld an die Seite bringen und so verstecken, dass man hinterher nicht mehr genau erkennen kann, wer da jetzt eigentlich genau hintersteckt. So, und das hat alles sehr stark damit zu tun und ist eben, macht ihn erstmal zu einem großen Kriminellen, der allerdings jetzt, und deswegen deine andere Assoziation oder ein anderer Vergleich, natürlich nicht, was Kriminelle sonst so für gewöhnlich machen, jetzt als Staatschef agiert und einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land gestartet. Und deswegen sozusagen macht es ihn zu einer natürlich unfassbar brutalen und gefährlichen Mischung, einer Mischung, die eben im Ergebnis über Atomwaffen verfügt. Ne?
Du hast im Zusammenhang mit dieser Geschichte schon bei Lanz, aber auch in einem wunderbaren Beitrag zum Podcast Organisierte Kriminalität im NDR Info darauf hingewiesen, dass wir halt diese Geldwäsche-Oasen auf den Cayman-Inseln haben. Was muss konkret passieren, um solche Geldwäscheinseln trocken zu legen?
Da muss ganz, ganz, ganz viel passieren. Also ich fange mal bei einem Teil an, der jetzt vor kurzem jetzt erst mit einer, wie sagt man dazu, Webinar, so eine Videoschalte hatte, mit so eine internationale, in der unter anderem die Friedrich-Ebert-Stiftung Mitorganisator gewesen ist. Da gibt es einen sehr nachvollziehbaren, guten Vorschlag, mehr Transparenz in diese ganzen Geschichten hineinzubringen, indem man Informationen über Vermögen, und damit ist zum Beispiel gemeint Vermögen auf Banken, Vermögen in Form von Unternehmensbeteiligungen, die einem gehören. Also bei uns wäre das Handelsregister. Es gibt auch so diesen übergreifenden Begriff Transparenzregister. Da soll man also, wenn es mal irgendwann dann gut ist, soll dann erkennbar sein, wem das wirtschaftlich gehört. Und das, was uns in Deutschland eben noch fehlt, ist ein Immobilienregister. Und die sagen eben, man kann sehr viel Transparenz erreichen, indem man all diese Register miteinander so vernetzt, dass man im Prinzip recherchieren kann, was wem wo tatsächlich im Ergebnis gehört. Das ist ein hehres Ziel, aber eins, was man unterstützen muss. Ich will zwei neue Forderungen vielleicht mit reinbringen. Eine ist ganz frisch im Netz jetzt zu finden. Ein Vorschlag von unter anderem Professor Kilian Wegner, und zwei Professoren von der Universität in Trier. Da gibt es nämlich ein Institut, das sich mit Geldwäsche und Korruption beschäftigt. Da ist noch ein Professor El Ghazi und ein Professor Zimmermann. Die drei haben jetzt einen Artikel veröffentlicht in der Legal Tribune und haben einen Vorschlag unterbreitet für, das tut mir leid, das heißt jetzt auf Englisch, eine Suspicious Wealth Order. Also das heißt, da geht es um verdächtiges Vermögen. Und eine Order heißt im Ergebnis, das soll unter bestimmten Umständen beschlagnahmt werden können. Die haben sich Anleihen genommen an Großbritannien, wo es so etwas Ähnliches schon gibt. Und dahinter steckt die Idee, die haben aufgeschrieben, ab 100.000 Euro soll das noch greifen. Das heißt, hier geht es um dickes Geld tatsächlich und eben Häuser, Immobilien, Yachten, was auch immer. Und da soll, so der Diskussionsbeitrag, der Staat die Möglichkeit haben, in bestimmten Fällen eine Frage zu stellen. Die Frage lautet, wem gehört das hier wirklich und wo kommt das Geld her? Und wenn die Fragen nicht beantwortet werden können, dann soll unter diesen Umständen der Staat das Ding beschlagnahmen. Und das begründen sie sehr gut und das ist auch durchaus nachvollziehbar, weil es schon ein paar Jahre her ist, wenn ich es recht erinnere, 2005 oder so, da hat das Bundesverfassungsgericht schon mal so in diese Richtung argumentiert und hat im Prinzip gesagt, bei Vermögen, was aus Kriminalität kommt, da kann man jetzt nicht sagen, dass die Eigentumsgarantie, die das Grundgesetz ja eigentlich so festschreibt, dass die dafür überhaupt gilt. Und was auch nicht gilt, das muss man auch davon immer trennen, mit Strafrecht und Unschuldsvermutung, so hat das nichts zu tun, weil diese Vermögenswerte sind eine Gefahr für die Rechtsordnung, wie wir jetzt ja sehen aktuell. Sie sind eine Gefahr für die Wirtschaft, für die Rechtsordnung, weil es eben in aller Regel aus schmutzigen Herkunftsquellen kommt. Und deswegen ist das ein sehr diskussionswürdiger Vorschlag. Und ich würde eben noch einen weiteren hinzufügen und würde meinen, wir müssen mal darüber diskutieren, ob wir da immer so weitermachen wollen, dass wir sozusagen auf der einen Seite nur sagen, wir wollen mehr Transparenz herstellen, alles klar, gut und richtig. Auf der anderen Seite wollen wir Geldwäsche bekämpfen, müssen aber da immer gucken, aus welchen Straftaten kommt das jetzt irgendwie so genau und müssen da sehr viel nachweisen. Was wir aber derzeit noch nicht unter Strafe stellen und richtig verbieten, hier, so paradox das auch klingt, ist die Waschmaschine. Also das heißt, es ist ja so, wir tun so, um das, um in diesem Bild zu bleiben, als wenn wir beiden so doof wären und in eine Waschmaschine saubere Wäsche reinstecken. Eine Waschmaschine ist nur dafür gebaut, um schmutzige Wäsche damit zu waschen, um die sauber zu waschen. Die hat gar keinen anderen Grund. Und wenn das aber eben so ist und ich das weiß, dann kann ich als Staat ja auch sagen, die Waschmaschine ist schon verboten und im Zweifel wird die sogar unter Strafe gestellt, nur weil die da so ist. Und das soll, diese Waschmaschine steht jetzt dafür, dass Leute eben, um ein konkretes Beispiel nochmal zu sagen, ein Haus kaufen mit einer Firma. Die Firma wird gehalten von einer Stiftung, die in einem anderen Land sitzt. Die Stiftung wird gehalten von einem Trust in noch anderen Land. Und der Trust wird gehalten von einer Limited of British Virgin Islands. Und das war die kurze Variante.
Ja.
So. Und bei der Limited, die da jetzt sozusagen gedanklich oben steht, jetzt in diesem aufgemalten Bild, da sitzt eine Direktorin, auf dem Papier steht die da, das sei da die Chefin, der das dann gehört. Das ist aber in Wahrheit eine Dame, die gar keine kaufmännische Ahnung hat, weil die das nie gelernt hat, aber die kriegt 1.000 Dollar dafür, dass sie mit ihrem Namen da drin steht, so wie bei 10.000 anderen. So, und jetzt würde ich dich jetzt fragen, würdest du auf irgendeine Idee kommen, dass man sowas machen würde, sich so ein Haus kauft, aus irgendeinem denkbaren legalen Grund?
Definitiv,
das kostet
natürlich
nämlich
nicht
alles Geld. So, genau. Und aber wir sagen aber erstmal, ja, das geht ja irgendwie und so. Ich würde sagen, solche Verschachtelungen und vor allen Dingen auch, wenn eben es so ist, dass British Virgin Island weiterhin solche Sachen verfügbar machen, dann muss halt so eine Gesellschaftsform bei uns verboten sein. Und diese Diskussion, die führen wir irgendwie noch nicht. Ne? Und das war jetzt eine etwas längere Antwort, weil man die Dinge so ein bisschen erläutern muss. Aber ich glaube, da sind sehr viele Diskussionen jetzt mal dringend nötig und ich erlebe auch an jetzt vielen Schalten, auch mit internationalen Menschen aus den Vereinigten Staaten, jemand, der Chef der Anwaltsvereinigung aus Afrika war unter anderem dort mit zugeschaltet. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich im Moment darum kümmern, weil jetzt uns an diesem Russland-Beispiel das so deutlich wird, was diese wirtschaftlichen Einflüsse alle für Schäden anrichten. Und der Mensch aus Afrika, der Anwalt, war deswegen dazu geschaltet, weil die Russen eben da auch versuchen, sich vor Ort zu beteiligen, weil sie da Söldner hinschicken in Mali zum Beispiel von dieser sogenannten Wagner-Truppe und so. Also jetzt wird vielen so bewusst, was wir die ganze Zeit irgendwie, wo wir immer weggeguckt haben oder nicht wirklich ernsthafte Diskussionen dazu geführt haben, was eigentlich dringend nötig ist.
Mir fällt dazu ein ganz praktisches Beispiel ein, und zwar ist mir das in den letzten Tagen wieder aufgefallen. Ich finde an meinem alten Toyota häufig diese laminierten Visitenkarten. Wir kaufen Ihr Auto bar auf. Ich habe die bisher immer als äußerst lästig gemacht. Einmal habe ich mir einen Scherz gemacht, hab so eine Visitenkarte eingesteckt und bin an einem Porsche vorbeigefahren und habe die daran an den Scheiben schon angeklemmt. Aber ich habe mittlerweile erfahren, dass das ja so eine Art Einstieg in die illegale Finanzierung ist. Und zwar sieht das wohl so aus, dass die Fahrzeuge grundsätzlich hier alle bar bezahlt werden, dann mit Schiffen nach Benin verschifft werden, dort wieder verkauft werden und dann das Geld über Wechselstuben wieder ganz normal in den Geldkreislauf zurückfließt. Wenn ich jetzt also mein Auto tatsächlich an solch einen Händler verkaufen würde, mache ich mich dann strafbar?
So weit würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, nicht gehen. Ich hatte jetzt erst gedacht, du willst mir diese alte Geschichte erzählen von der Abwrackprämie, weil da gab es auch solche Effekte, dass du gesagt hast, ja, ich habe mein Auto abgefragt und dann ging das aber in Wahrheit nach Afrika und ich habe das gar nicht verschrottet. Das war damals so ein Thema, da fühlte ich mich jetzt gerade daran erinnert. Es gibt Varianten natürlich, wo man sich auch einer leichtfertig, also indem man nicht besonders gut aufpasst, der Geldwäsche schuldig machen kann. Aber ich würde bei diesem Fall jetzt erst, wenn du das alles nicht wüsstest, was jetzt im Hintergrund stattfindet, wenn du das natürlich weißt, ist natürlich ein anderer Fall, wenn du aber jetzt nicht wüsstest, was im Hintergrund eigentlich stattfindet und du jetzt einfach nur zu einem normalen Preis dein Auto in bar verkaufst, bis zu diesem Punkt, würde jetzt ich nicht spontan die Idee haben, dass das was mit Geldwäsche zu tun hat.
Eine Möglichkeit, Geld zu waschen, ist das Hawala-Banking. Dabei wird Geld an einen Vermittler hier in Deutschland gegeben und der gibt eine Information zielgerichtet weiter, einen Hawala-Banker im Zielgebiet und der ist dann gegen Codewort wieder an Leute aus. Also wird grundsätzlich sehr viel gemacht, um Drogengelder zum Beispiel reinzuwaschen. Was mich immer bei der ganzen Sache fürchterlich irritiert hat, so ein ähnliches System macht Western Union doch auch. Da ist es aber legal. Was ist der Unterschied zwischen Hawala-Banking und Western Union?
Ah, das kommt aus einer ganz anderen Geschichte. Western Union kommt irgendwie aus, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, aus den Vereinigten Staaten.
Genau.
Und dann, also während eben dieses Hawala-Banking, ich glaube, Jahrhunderte alt ist, aus dem arabischen Raum ursprünglich stammt und vor allen Dingen ungeregelt ist, das ist der wesentliche Unterschied eben. Western Union ist geregelt und organisiert. Da gibt es grundsätzlich, ich habe die auch schon mal in Vorträgen, eine Dame gehabt, da gibt es Compliance-Strukturen und so weiter. Also das bewegt sich da im legalen Bereich. Während Hawala im komplett illegalen Bereich ist, weil man eben in Deutschland Bankdienstleistungen, alles was damit zu tun hat, das muss genehmigt werden. Ansonsten darfst du das eben nicht machen. Ansonsten gibt es da eine Abteilung innerhalb der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die dann vorbeikommen und dir erklären, dass du das jetzt mal nicht so machen darfst. Ja, und dahinter steckt aber mehrerlei sozusagen. Also der Transfer, das hast du gut beschrieben, ist im Prinzip total einfach vorstellbar. Du gehst irgendwo hin und sagst, du hast hier 1.000 Euro oder Dollar, bringst die irgendwo hin und jetzt muss man noch bebildern, das ist jetzt nicht, da steht jetzt nicht irgendwas dran, wie bei Western Union oder so, sondern das kann irgendwo so eine Hinterstube eines sonstigen Geschäftes sein, wo das dann irgendwo stattfindet, jedenfalls im Verborgenen. Das wissen dann eben nur Eingeweihte. Und dann sagst du da Pumuckl 123 als Codewort und weißt eben, dass in einem anderen Land ebenfalls Pumuckl 123 sagt und dann diese Zahlung dort ausgezahlt kommt. Das Geld bewegt sich an dieser Stelle nämlich erstmal nicht, sondern du zahlst es hier ein. Das wird aber jetzt nicht wegen dieses Transfers dahin geschickt, sondern der da hinten hat auch Geld und dann gibt es dem dann weiter. Und dieses ganze System basiert auf einem jahrhundertealten Vertrauenssystem im Prinzip. Du musst ja darauf vertrauen, dass der andere wirklich das kriegt. Das bedeutet im Prinzip für die Ermittlungen hast du da gar keine Spur. Ne? Nicht wie bei einer Bank oder so, sondern du hast keine Papierspur oder so in dem Sinne. Das kannst du ja auch alles mündlich machen. Das Einzige, was die nur immer dann machen müssen, ist, wenn jetzt hier einer mehr einzahlt und da hinten, der muss immer nur auszahlen, der kriegt aber keine Einzahlung, dann muss eben doch irgendwann Geld bewegt werden. Ja, also weil irgendwie gibt's, da kommt es zu Unwucht. Ich erzähle jetzt nur diese Episoden, weil es da schon ein sehr großes Strafverfahren hier gegeben hat, was auch in Nordrhein-Westfalen stattfand, wo man dann über Goldhandel versucht hat, diese Fehlbestände an der anderen Seite auszuweiten. An der Stelle dann eben ein Geldgelder für Geldwäsche gewesen sind. Der entscheidende Punkt ist aber, das kannst du alles total anonym machen. Nicht wie sonst, wenn du zur Bank gehst, dass du dann Ausweis zeigen musst, bevor du ein Konto aufmachst und das passiert alles irgendwie nicht. Und deswegen ist das System immanent eigentlich, dass es quasi eine riesige Magnetwirkung für alle Kriminellen hat, die dann anonym eben Geld hin und her schicken. Das ist im Prinzip der Hintergrund, warum das so relevant ist. Und Bargeld in Deutschland ist ja irgendwie ein Heiligtum, mehr oder weniger ungeregelter Markt. Kannst du in unbeliebiger Höhe im Prinzip mehr oder weniger einsetzen. Eine sehr attraktive Spielwiese.
Heute war nochmal ein Hinweis darauf, in Garzweiler wird jetzt ein weiterer Kessel des Braunkohlekraftwerks abgeschaltet. Aber es wurde auch dann darauf hingewiesen, dass RWE diesen erst einmal in Reserve halten soll. Die gleiche Geschichte gilt mit den drei noch aktiven Atomkraftwerken, die wir in Deutschland haben. Plötzlich stehen Sachen auf dem Tableau, da war, ich sag mal, vor Wochen noch gar nicht dran zu denken, dass wir jemals darüber nachdenken, die Atomkraft in Deutschland über einen gewissen Zeitraum hinaus auszudehnen. Das war undenkbar. Zumal ja auch die Betreiber gesagt haben, dass die Brennstäbe problematisch seien, am Markt zu bekommen. Glaubst du auch, dass diese ganze Krisensituation, die Putin jetzt durch den Krieg in der Ukraine losgetreten hat, nach und nach auch heilige Kühe in unserer Politik über den Haufen werfen werden?
Haben wir ja schon. Also es ist ja schon ganz viel passiert. Denk mal an dieses ganze Bundeswehrthema. Das hätten wir beiden ja auch vor 4 Wochen nicht über uns überlegt, dass man solche Texte aufsagen könnte. Ich würde schon sagen, dass das wirklich passiert ist. Und wenn es vielleicht einen positiven Effekt dabei gibt, dann ist es doch der, dass wir sicherlich bei der Frage der erneuerbaren Energien jetzt hier einen Schub bekommen werden. Da bin ich aber fest von überzeugt, weil eben die Argumente nicht mehr nur die Klimaargumente sind, die ja alleine schon ausreichen müssten eigentlich, um schneller uns auf den Weg zu machen, sondern zusätzlich jetzt auch noch die Souveränitätsargumente kommen, indem wir eben erkennen, dass wir zum wiederholten Male, muss man ja sagen, weil das erste Mal, da erinnern wir uns beide auch dran, haben wir die Souveränitätsthema ja bei der Pandemie, beim Pandemieausbruch erlebt, ja, und haben überlegt, was wir hier alles nicht hatten. Und wovon wir, dass wir überall von China abhängig sind. Wir hatten keine Masken und alles Mögliche nicht, weil das irgendwie alles aus China kam und da hatten wir Lieferengpässe. Da haben wir schon das erste Mal ziemlich krass gemerkt, dass es irgendwie gar nicht so blöd ist, wenn man auch ein paar eigene Sachen hier vor Ort hat und mindestens in Notfallreserven. Und jetzt, glaube ich, kommt da ordentlich Thermik drauf. Der positive Teil könnte an der Stelle entstehen, wo wir vielleicht schneller werden bei den erneuerbaren Energien. Aber wir haben eben viele andere Themen, wo Dinge, die wir vor noch nicht mal 4, 5 Wochen überhaupt nicht erahnt hätten, dass die notwendig sind und dass wir in der Lage sein müssen, die tatsächlich auch so schnell zu entscheiden. Und das fängt von der Bundeswehr, es geht um Waffenlieferungen, bei denen ich übrigens sagen kann tatsächlich, dass sich da bei mir buchstäblich über Nacht auch selbst die Meinung geändert hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe also tatsächlich, bevor Putin da einmarschiert ist, hätte ich einen Tag vorher oder habe ich, glaube ich, einen Tag vorher auch noch gesagt, ich finde das eine kluge Verhandlungsstrategie, das nicht zu machen. Weil ich dachte, das hat ja auch auf die Verhandlungen tatsächlich einen positiven Effekt. So, da war ich ja nicht der Einzige, der sich da geirrt hat. Und habe allerdings sofort am nächsten Tag gesagt, als er da einmarschiert ist, habe ich eine völlig andere Haltung entwickelt. Ich habe gesagt, okay, jetzt müssen die sich verteidigen, jetzt müssen wir denen helfen. Und so ist das eben, dass sich sehr, sehr viele Sachen jetzt wirklich radikal geändert haben. Und ich glaube, in Teilen muss ich sagen, ich fürchte, dass wir da noch nicht mit fertig sind, wenn wir jetzt auf Inflation und Preisentwicklung. Da werden noch viele Themen möglicherweise auf uns zukommen, wo wir eben zunächst mal sagen müssen, nicht ideologisch überlegen, sondern überlegen, wie wir da strategisch gut entscheiden.
Sebastian, vielen lieben Dank für das Interview. Was sind die nächsten interessanten Aufgaben in deiner Funktion als Bundestagsabgeordneter für dich?
Also die nächsten Aufgaben sind tatsächlich, da warte ich jetzt schon drauf, ich bin Berichterstatter im Rechtsausschuss für den Hinweisgeberschutz, Whistleblowing, da gibt es eine Richtlinie der Europäischen Union, dass wir Leute, die Hinweise geben, die irgendwelche Leaks aufdecken oder Hinweise auf Missstände geben, dass die so gut wie möglich geschützt sein müssen, damit denen kein Leid passiert und keine Repressalien drohen. Also das ist ein Thema, für das ich zuständig bin. Da warte ich jetzt auf ein Gesetzentwurf, so wie alle anderen auch, vom Bundesjustizminister. Und der zweite Teil ist tatsächlich einer, der, wo ich mit ganz viel Herzblut unterwegs bin, ist diese Arbeitsgruppe Kriminalpolitik, die ich jetzt in dieser Legislatur leiten darf, die es eben vorher nicht gibt. Deswegen bin ich da sehr stolz auf, dass die SPD-Fraktion da beschlossen hat, eine solche einzurichten und bei der wir jetzt erstmalig nach meiner Wahrnehmung eben zu Fragen der Kriminalpolitik mit Abgeordneten zusammensitzen. Bleib mal bei dem Beispiel Umweltkriminalität, wo Leute sitzen aus dem Umweltausschuss, Klimaausschuss, Rechtsausschuss, Finanzausschuss, wo wir wirklich übergreifend versuchen, die Themen zusammenzuknüpfen. Und da haben wir drei Themen. Umweltkriminalität habe ich schon genannt. Schmutziges Geld, in diesem Fall Sanktionen, wo wir uns schon mit beschäftigt haben. Das dritte, mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist Kinderschutz. Mit dem werden wir uns auch beschäftigen. Und da haben wir eine ganz frisch gekürte, neue, sogenannte unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, mit der wir uns bestimmt zusammensetzen werden. Und da stecke ich überall mit wirklich krass viel Herzblut drin und freue mich daran auf die Aufgaben, auch wenn das immer die Schattenseiten der Gesellschaft betrifft.
Ich freue mich auf viele neue Erkenntnisse im nächsten Podcast, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und freue mich auf deine nächsten Auftritte in Berlin. Lieben Dank für das
Ganz,
Interview.
ganz herzlichen Dank, lieber Ralf. Bis ganz bald.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin.